Hallo und herzlich willkommen zu Def Radio. Hi Michi.
Hallo Matu.
Heute ist wieder einmal Zeit für Def Radio und wir fangen an wie üblich mit den News.
Also genau.
Nicht immer News, aber heute haben wir wieder News. Und zwar News aus eigener Erfahrung diesmal, aus erster Hand. News aus erster Hand. Ja. Michi, du warst die letzten Tage unterwegs. Wo warst du unterwegs?
Ich war in Bonn bei den Informatiktagen der Gesellschaft für Informatik.
Was sind die Informatiktage?
Die Informatiktage finden jedes Jahr einmal statt. Dort werden dann Abschlussarbeiten, irgendwelche Seminare, Studienarbeiten etc. von Studenten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vorgestellt.
Also geht es um Studenten bei den Informatiktagen?
Genau. Okay. Und es gibt auch noch so einen Informatik-Cup, der dort immer ist. Da werden dann, also es werden im Vorfeld irgendwelche Probleme gestellt und Studenten lösen die dann auf irgendwelche cleveren Arten und Weisen und stellen dort ihre Lösung vor und bekommen dann auch noch Preise dafür und so.
Kann man sich das irgendwie so vorstellen wie den ACM-Programmierwettbewerb?
Oder? Ja, es geht ein bisschen in die Richtung. Also die Problemstellungen sind auch immer so, ja, in Informatik übliche Probleme. Zum Beispiel, dieses Jahr war eine Aufgabe so ein typisches Problem mit verteilten Systemen, dass irgendwie die Clients sich gegenseitig abstimmen müssen, weil sie alle an ähnlichen Inhalten arbeiten und es dann solche Schreibkonflikte gibt. Und dafür einen Algorithmus zu finden, das war eben eine der Aufgaben.
Hast du da mitgemacht?
Nee, da habe ich nicht mitgemacht. Das wusste ich auch nicht, dass das stattfindet. Okay. Was ich gemacht habe, ist meine Bachelorarbeit einzureichen. Die wurde dann noch akzeptiert. Da musste man so ein 3-Seiten-Paper abgeben, das dann auch publiziert wird in so einem Tagungsband. Und ja, die haben mich genommen. Deswegen bin ich dann da irgendwie 3 Tage in Bonn rumgelaufen. Und musste so eine Poster-Session machen unter anderem. Das heißt, du druckst dann da so ein großes Poster, wo irgendwie ein paar kleine Infos draufstehen, ein paar Skizzen, Bilder vielleicht. Und es wird dann irgendwo aufgehängt, wo ganz viele andere Leute ihre Poster aufhängen. Und du stehst dann da 1-2 Stunden bei dem Poster rum und ganz viele Leute laufen durch und ja, diskutieren mit dir oder fragen dich, was du gemacht hast.
Du hast im Vorfeld gemeint, dass es irgendwie so eine Veranstaltung gab, wo man Werbung für sein Poster machen kann.
Ja, genau.
Und hast überlegt, wie könntest du Werbung für dein Poster machen? Wie ist denn das? Gab es da irgendwas besonders, also gab es da jemanden, der dir besonders aufgefallen ist? Was haben die anderen Leute so, wie haben die ihr Poster beworben? Gab es da irgendwas total Cooles, Ausgefallenes?
Ja, also du spielst auf diesen Poster-Flash an. Da ist die Idee, dass, also es gibt da halt einige Leute, die ihre Poster vorstellen und da jetzt jedem irgendwie 5 Minuten einzuräumen, um in so einem großen Plenum, um den Leuten zu erzählen, was sie denn so gemacht haben, wäre halt zu viel. Deswegen haben die Leute sich überlegt, dass jeder halt exakt 1 Minute bekommt und du konntest dann im Vorfeld eine Folie abgeben, die halt dann hinter dir angezeigt wird in dieser Minute und du hast dann halt 1 Minute, um irgendwie den Leuten zu verklickern, um was es bei dir geht und oder die halt so anzuheizen, dass sie nachher unbedingt bei dir vorbeischauen wollen. Gab ein paar ganz interessante Sachen. Unter anderem haben ein paar Leute vergessen, überhaupt was einzureichen, was die Veranstalter dann aber nicht davon abgehalten hat, eine Folie rauszusuchen, was ich sehr lustig fand. Da waren dann immer total abgefahrene Sachen drauf. Irgendwelche, ja, lustigen Bilder, die halt, ja, hat dann immer zu Belustigung geführt. Zum Beispiel so der Homer von Simpsons, der irgendwie auf dem Sofa rumliegt oder sowas, so total random.
Das irgendwie zu den Arbeiten gepasst?
Nee, überhaupt nicht.
Hast du was eingereicht gehabt?
Ich hatte den Poster eingereicht, oder halt so eine Folie eingereicht, die aber sehr minimalistisch war, waren eigentlich nur 4-5 Icons drauf, die so die Aspekte meiner Arbeit beleuchtet haben. Also bei mir ging es eben um die Design und Implementierung von so einem Netzwerklabor in den verteilten Systemen und auf der Folie.
Ja, genau.
Auf der Folie waren dann einfach Icons mit den verschiedenen Aspekten und ich habe da ein bisschen was dazu gesagt.
Okay, also so ganz klassisch. Gab es jemanden, der irgendwas total Ausgefallenes gemacht hat?
Also einer hat zum Beispiel ein Bild einfach nur ein Foto von einem Faultier drauf gehabt. Dann dachte ich erst, er hätte seine Folie vergessen und das wäre also was gewesen, was die Veranstalter für ihn rausgesucht haben. Aber er hat tatsächlich dieses Faultier selber eingereicht und hat dann gemeint, er sei eigentlich ein ziemlich fauler Hund. Und sein Professor hat ihn aber genötigt, als Masterarbeit ein Echtzeitbetriebssystem zu überarbeiten oder sogar selber aufzusetzen. Und wenn jemand wissen möchte, wie Faultiere sowas machen, dann soll er bei ihm vorbeikommen.
Ja, das ist schon ziemlich cool.
Ja, das war nice. Ja. Ansonsten finde ich, haben die Leute eigentlich am meisten Eindruck gemacht, die gut reden konnten. Also die da hochgegangen sind und einfach was, ja, wo du gemerkt hast, dass es denen jetzt wichtig ist, da oben zu stehen und die auch nicht irgendwie gestottert haben oder planlos gewirkt haben, sondern die frei geredet haben. Sowas hat mich eigentlich am meisten angesprochen.
Wir hatten uns ja im Vorfeld überlegt, was könnte man denn so Cooles machen, zum Beispiel hochgehen und die Minute lang nichts sagen.
Ja, das wäre ziemlich nice.
Oder die Minuten lang einfach nur bla 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 zu sagen.
Das hätte einen auch sehr abgehoben, ja.
Ja.
Es gab noch einen Österreicher, der auch total cool drauf war. Der hat dann irgendwie gemeint, wer erfahren möchte, was es mit der österreichischen Gemütlichkeit auf sich hat, der soll bei ihm vorbeikommen.
Okay, also gerade solche Sachen, die hätten da definitiv hervorgestochen.
Ja.
Ne? Ich glaube, also falls ich mal auf sowas kommen soll, werde ich das machen. Du hättest dich das trauen sollen, das wäre total cool gekommen.
Ja, ich habe mir das auch überlegt, aber letztendlich war es mir eher wichtig, dass Leute vorbeikommen, die, also mit denen ich was anfangen kann und nicht nur einfach random Leute, die...
Stimmt, das lockt einfach nur Leute an, ja, hast du auch wieder recht.
Und bei mir war es dann letztendlich, also waren schon 3-4 Leute da, die mich weitergebracht haben. Ich habe dann... Also mit denen ich diskutieren konnte und halt nicht 10 Leute, die einfach nur da waren, weil ich da auf der Bühne gesungen habe oder so.
Stimmt, singen, das war auch noch so eine Idee. Ja, worum ging denn deine Arbeit? Was hast du denn da gemacht? Das war deine Bachelorarbeit, die du da eingereicht hattest?
Genau, die Bachelorarbeit. Also letztendlich, was die Idee ist, im Studenten im Rahmen von einem Praktikum oder einer vorlesungsbegleitenden Veranstaltung zu ermöglichen, das Internet in klein nachzubauen in einem Raum. Also die Idee ist, dass du ja erstmal ganz unten anfängst, dass die Leute statisches Routing konfigurieren, dann dynamisches Routing, dann vielleicht ein eigenes autonomes System einrichten, dann schließlich irgendwann BGP mit anderen autonomen Systemen kommunizieren und letztlich auch so zentrale Institutionen, die es im Internet gibt, die wichtig sind, nachbilden. Also die ECAN zum Beispiel, für die Aufteilung der IP-Adressbereiche in Class, ABC und so weiter, Netze da ist, oder eben DNS zu konfigurieren mit Root-Servern etc. für Top-Level-Domains. So, das war die Idee. Und dafür habe ich mir ein Architekturkonzept überlegt. Also ich habe mir überlegt, was braucht man da für Geräte? Wie viele braucht man? Braucht man da irgendwie 100, 200 Router, um wirklich interessante Sachen machen zu können? Oder reichen da vielleicht auch schon 20, 30? Und ich habe mir ein Übungskonzept überlegt und letztendlich auch so eine Management-Software für dieses Labor geschrieben. Also quasi sowas wie eine Versionsverwaltung, sowas wie Subversion, Git oder Mercurial macht, plus halt für Geräte, dass du sagen kannst, ich habe jetzt auf allen Geräten gearbeitet, irgendwas konfiguriert und möchte das jetzt abspeichern. Und dann holt er sich die Configs von allen Geräten und versioniert die schön, sodass du, wenn du in 2 Wochen wiederkommst, sagen kannst, okay, ich möchte jetzt den Zustand vor 2 Wochen wieder haben und er stellt dann alles wieder her.
Hast du Leute getroffen, die sowas Ähnliches schon mal gemacht haben oder machen?
Also ich habe mit ein paar Leuten geredet bei dieser Poster-Session, die Rechnernetze Praktiken an ihrer Uni oder FH durchgeführt haben, die ein bisschen in die Richtung gehen. Allerdings waren das immer Projekte, wo nicht aufeinander aufbauend waren, nicht konsekutiv aufbauend, sondern wo die Studierenden dann halt alle 2 Wochen irgendwas komplett Neues gemacht haben, was aber nicht auf dem vor 2 Wochen aufgesetzt hat. Genau.
Also gab es jetzt nichts, wo du sagen würdest, oh, das ist eine total geniale Lösung für was ich jetzt auch noch hätte machen können?
Nee, leider nicht. Allgemein gab es in die Richtung Didaktik oder so Lehre eher weniger arbeiten.
Gut, das ist in der Informatik ja sowieso eher selten. Das ist, glaube ich, bei den Psychologen und häufiger.
Ja, allgemein muss ich sagen, dass so Veranstaltungen mich zumindest immer unheimlich weiterbringen. Also es waren jetzt in dem Fall die Informatiktage, aber auch Barcamps oder vom CCC irgendwelche Veranstaltungen. Es bringt einen einfach unheimlich weiter, da mal 2-3 Tage mit Leuten zu verbringen, die in der gleichen Richtung drin hängen und mit denen zu diskutieren und vor allem neue Eindrücke zu sammeln.
Du Was gab es denn für andere Arbeiten noch? Du hast mir schon verraten gehabt, dass du jetzt einige Sachen doch ein bisschen enttäuschend fandest, während andere ziemlich gut waren.
Ja, also bei manchen Sachen ist es dann schon so ein bisschen, merkst du dann, dass irgendwie diese neuen Semester, die du jetzt hier schon dich auseinandersetzt mit Informatikthemen, schon was gebracht haben, was man manchmal vergisst, wenn man irgendwie nur mit Leuten redet, die halt auch schon eine ganze Weile studieren. Und du merkst dann einfach, dass manche Sachen irgendwann völlig selbstverständlich geworden sind. Und wenn du dann aber Abschlussarbeiten siehst von Leuten, die vielleicht noch nicht so weit sind, dann fällt dir das ziemlich auf. Oder gerade auch, wenn du mit Leuten diskutierst, ja, das kommt dann schon ziemlich raus. Und ja, manche Sachen sind da sicher eher ein bisschen enttäuschend, wenn du dann denkst, ah, okay, das war jetzt vielleicht, hätten wir auch mehr draus machen können. Oder ha, da gibt's ja noch die Aspekte oder da schon ein ähnliches Projekt. Während andere Sachen auch tierisch interessant sind. Also gab durchaus einige Arbeiten, die ich ziemlich cool fand.
Glaubst du, dass das irgendwie an den Hochschulen liegt? Also dass es generell von Hochschulen so ganz unterschiedliche Niveaus gibt? Wie hattest du das Gefühl? Oder glaubst du, dass es einzelne Leute sind oder danach, wie weit sie im Studium sind oder wie lange sie fürs Studium benötigen?
Ja, also ich finde, man kann auf der einen Seite schon so ein bisschen Unterschied sehen von den Hochschulen, von den Fachhochschulen zur Uni, weil jetzt meiner Ansicht nach die Uni-Arbeiten manchmal eher so eine wissenschaftliche Methodik aufweisen, wo dann noch evaluiert wird, wo halt irgendwie im Vorfeld schon mal Theorien aufgestellt werden, Related Work untersucht wird, sowas. Also du kannst so eine klare Methodik in den Arbeiten sehen, und das fehlt mir da manchmal bei den Hochschularbeiten, wobei das sich auch nicht auf alle zutrifft. Ja, was die Unis angeht, war ich von der Uni Fernhagen ziemlich überrascht. Also, nee, von der Uni Hagen, eine Fernuni, ja. War ich ziemlich überrascht, weil da echt sehr anspruchsvolle Sachen dabei waren. Was jetzt für mich immer so ein Vorurteil war, ja, wenn man da nie an der Uni ist und vielleicht nur jedes Semester einmal zu den Prüfungen hinfährt, dann kriegt man vielleicht nicht so viel mit. Aber das hat sich schnell rausgestellt, dass das also nicht zutrifft. Mhm. Ansonsten war ich von der RWTH Aachen ziemlich angetan. Da waren ein paar Leute da, die ziemlich coole Projekte hatten. Und aus Berlin, von der TU, waren auch ein paar ziemlich coole Sachen da. Also gerade von der RWTH Aachen war ein Rollstuhlfahrer da, der also einen elektrischen Rollstuhl hat, und er hat einen Routenplan entwickelt, der aber nicht basierend auf der kürzesten Strecke routet, sondern basierend auf der elektroeffizientesten Strecke. Also so, dass sein Akku möglichst am längsten hält. Was dann halt schon mal ein krasser Umweg sein kann, aber er hat dann so ein paar Beispiele gebracht, wo er dann zwar irgendwie 3 Kilometer länger fährt, aber der Akku halt nur 10% des Verbrauchs
hat. Wie kommt sowas?
In dem Fall war das dann halt irgendwie eine Uni, die ein Ziel, das einmal so erreichbar war, dass du über den Berg gefahren bist, was halt die kürzeste Strecke gewesen wäre, oder halt um den Berg rum, was dann halt einfach ja einen deutlich geringeren Steigungswinkel hatte. Und das Interessante ist, dass er diesen kompletten Routenplaner auf OpenStreetMap-Daten aufgezogen hat.
Cool.
Also diese Altitude-Daten, hier Höhenprofile, Topologie etc., die konnte leider nicht von OpenStreetMap verwenden, die waren nicht genau genug. Aber da gab es wohl, also es gibt zwei deutsche Städte, die diese Daten wohl schon öffentlich gemacht haben, weil halt das Amt irgendwie Laservermessungen durchführt und whatever alles macht. Und in anderen Städten, da ist er wohl gerade dabei, ja, das irgendwie hinzubekommen, was dann einen wieder so in Richtung Open Data denken lässt. Und da stößt aber auch noch auf ziemliche Vorbehalte. Und ja, also Open Data ist wieder ein gutes Thema. Das war nämlich auch der Hauptvortrag auf den Informatiktagen, was mich ziemlich überrascht hat, weil wir in Ulm hier haben vor 2-3 Jahren sowas eine Hochschulgruppe gegründet, die da recht viel macht. Data Love nennt sich die, ulmapi.de, wo wir ziemlich aktiv sind hier in der Zeit, und deswegen hat mich das besonders gefreut, dass da dieser Hauptvortrag zu Open Data war. Ja, und genau, in in diesem Fall von dem Rollstuhlfahrer ist mir das halt, wird es halt immer mal wieder klar, dass dieser junge Mann da halt eine saucoole Anwendung hat, die Leute in seiner Situation unheimlich weiterbringt, weil es für ihn halt ein viel höherer Freiheitsgrad ist, wenn er länger unterwegs sein kann, ohne sich überlegen zu müssen, dass irgendwann der Akku für seinen Rollstuhl auf der Straße irgendwann ausgeht, sondern er das halt genau abschätzen kann. Und ich sehe in dem Fall auch keine Probleme, wieso diese Geodaten für Höhenprofile, Topologien etc. von den Städten nicht einfach herausgeben werden könnten. Weil es sind Daten, die letztendlich auch wieder öffentlich erfasst wurden von irgendwelchen öffentlichen Institutionen durch irgendwelche Steuergelder, die jetzt auch nicht irgendwie personenbezogene Daten sind. Also es gibt keine Datenschutzprobleme. Und insofern eigentlich nur Vorteile, dass eben Anwendungen daraus entstehen, wie die von dem jungen Mann, ein elektroeffizienter Routenplaner für körperlich Behinderte.
Hast du sonst noch irgendwelche coolen Open-Data-Projekte kennengelernt, wenn du sie gesagt hast, der Hauptvortrag heute?
Dieser Hauptvortrag war von der Professorin Ina Schieferdecker von der FU Berlin, die da in Berlin ziemlich aktiv ist. Da gab es in letzter Zeit einiges mit govdata.de, dieses Datenportal von Deutschland, was jetzt in der Beta-Version online ist. Und die war da auch ziemlich beteiligt und hat dann in ihrem Hauptvortrag auch einige Projekte aus Berlin vorgestellt, die eben diese Open-Data-Bestrebungen dort betreffen, und da waren schon durchaus sehr, sehr coole Sachen dabei. Also ein Ding war zum Beispiel so eine Website, wo Leute hingegangen sind und geschaut haben, wie die durchschnittliche Wartezeit bei verschiedenen Ämtern ist, also Arbeitsamt, Finanzamt etc. Und das dann auf einer Website zusammengefasst haben, und wenn du jetzt irgendwie aufs Arbeitsamt musst oder so, oder das Finanzamt, whatever, dann kannst du da auf die Website gehen und sagst, ja, ich bin hier jetzt in Berlin-Wedding und möchte auf ein Finanzamt, wo ich halt den kürzeste Wartezeit habe. Und er sagte dann, schau mal, da ist zwar 200 Meter eins um die Ecke, aber da musst du mindestens 2 Stunden warten, deswegen nimmst du lieber die S-Bahn und fährst nochmal 10 Minuten und kommst dann gleich dran.
Das ist praktisch ein Routenplaner auch wieder, aber diesmal mit Wartezeiten. Das könnte man noch bestimmt für andere so Sachen auch noch einbauen.
Ja.
Dass man andere Sachen auch noch optimiert.
Ja, wir haben
vorher. Ich überlege mir mal, zu welchem Software gehe ich jetzt? Welcher hat gerade die Cookies, die ich habe?
Ja, stimmt, ja. Ja, da gibt es schon so einige Sachen, wo man ab und zu warten muss, wo man das drauf anwenden könnte. Finde ich eine sehr coole Idee. Und da gab es noch ein paar andere Projekte, die sich auch unheimlich sinnvoll angehört haben. Zum Beispiel so ein Verschattungssimulator für Windräder, sodass, wenn du jetzt mitkriegst, hier 200 Meter von meinem Haus wird ein Windrad gebaut, dann kann er dir die Verschattung anzeigen, simulieren und sagen halt, und du siehst dann halt, okay, im Sommer bin ich halt 8 Stunden am Tag im Schatten oder sowas. 8 Stunden jetzt Windrad wahrscheinlich nicht, aber.
Ja, kommt drauf an, wenn du sowieso schon im Schatten bist.
Ja. Und also es gab in die Richtung Open Data gibt es so verdammt viele tierisch interessante Projekte. Zum Beispiel ein anderes Ding war eine Infografik oder so ein Simulator, der dir für diesen neuen Flughafen in Berlin, anzeigt, wie die Lärmspur über die Stadt ist. Also wo am meisten Lärm ist, quasi so eine Heatmap. Ja, sowas ist nur sinnvoll und aus öffentlichen Daten halt recht einfach zu machen.
Cool. Das war ja eine Frau, die den Hauptvortrag gehalten hat. Wie war es sonst da mit Frauen? Weil in der Informatik ist uns fehlen ja Frauen.
Ja, also ich war angenehm angetan. Ich würde schätzen, also von dem Frauenanteil aus den Informatiktagen, ich würde schätzen, dass der vielleicht bei 20-30% lag, was schon ganz gut ist. Also
ja, bei uns in der Uni in Ulm ist es ja sehr wenig, und gerade auch, wenn man irgendwie CCC-Veranstaltungen oder so besucht, dann ist da auch immer sehr wenig Frauenanteil.
In dem Fall war ich da also durchaus angenehm angetan. Auch die Arbeiten von den Frauen, da waren also durchaus verdammt coole Sachen dabei. So Hardcore-Augmented-Reality-Anwendungen etc., die für das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum entwickelt wurden, war zum Beispiel eine Abschlussarbeit von einer Mädel.
Nice. Also an den 50% arbeiten wir noch, aber klingt mal nicht schlecht.
Ja, also da gab es immer wieder einige Vorträge auf den Informatiktagen, und Was da so ein bisschen rauskam, ist, dass die halt sehr versuchen, dagegen anzugehen, dass die Informatik, nee, ich sag's anders, die versuchen ein anderes Bild von der Informatik in der Gesellschaft zu vermitteln. Irgendwie ist es wohl vielen Leuten doch noch nicht klar, wo die Informatik eigentlich überall drin steckt. Also dass, wenn du dir heute einen Kinofilm anschaust, dass da halt gar nichts möglich wäre ohne Informatik. Wenn es dann auch noch irgendwie so ein CGI-Film ist oder irgendwas von Pixar, wird da einfach nicht existieren. Oder Iron Man, da ist wahrscheinlich auch jede dritte Szene irgendwie entweder vom Greenscreen oder angereichert durch CGI, whatever.
Ich würde sagen, jede.
Ja, wahrscheinlich jede. Ne? genau, oder ja, dieses ganze ubiquitäre Ding, dass wenn du in einem Familienhaushalt mal durchzählst, wie viele Rechner da irgendwo drinstecken, da kommst du auf weit über 100 Rechner, die vom Rollladenkasten bis Mikrowelle, Spülmaschine, überall, Staubsauger, whatever. Ich habe auch einen Workshop dort mitgemacht von einer Firma, von einem Werkzeughersteller, und ich fand ganz interessant, dass die dazu übergehen, in ihre Werkzeuge Computer einzubauen, die Statistiken erfassen. Hm? Weil, also wenn die...
Was für Werkzeuge?
Bohrer etc. Aber okay, halt so krass, also für einen Hoch- und Tiefbau schon, also nicht so Do-it-yourself-Dinger, sondern so richtig, ja, professional. Und da lohnt sich das wohl richtig, solche Statistiken zu erfassen, weil du dann sagen kannst, okay, diese Bohrmaschine ist jetzt ständig am Limit, deswegen lohnt es sich für euch, hier diese zu verwenden, die hat einen besseren Stromverbrauch und passt viel besser auf eure Anforderungen. Ah, und das, die Statistiken werden wohl auch online, also geuploadet, dass du dann quasi siehst, wie oft der Hammer irgendwo aufgeschlagen hat, mit welcher Kraft und so.
Ja, das erinnert mich irgendwie an den intelligenten Stromzähler.
ja, Smart Metering oder. Genau. Da gab es auch einiges dazu.
Was ja ziemliche Datenschutzprobleme und Privacy-Probleme.
Ja, also Smart Metering ist diese Idee, dass der Stromzähler auch per WLAN ausgelesen werden kann.
Beziehungsweise, dass der sich, dass er ans Internet angeschlossen ist und das alles per Internet an den Betreiber beziehungsweise an irgendein Portal schickt.
Halt.
Und du das dann, also siehst dann, du liest dann deinen Stromzähler nicht mehr im Keller ab, sondern auf der Website von denen.
Ja, es hat eine riesige Kostenersparnis, wenn da keiner mehr bei dir vorbeikommen muss und in der ganzen Straße an allen Häusern klingeln muss.
Ja, wobei das beim Strom ja eh nicht mehr gemacht wird.
Ah, okay.
Da schickst du eine Postkarte mit der Zahl, die trägst du ein und schickst sie, oder? Also kenne ich das zumindest.
Okay. Wusste ich nicht, dass es nicht mehr so gemacht wird.
Weiß nicht, also bei uns in der Wohnung kam, glaube ich, noch nie jemand vorbei.
Nee, da kam noch nie jemand vorbei.
Zumindest.
Aber da bin ich mir nicht. Ja, kann auch an anderen Sachen liegen.
Nee, ich glaube, wir schicken da einfach den Strom auf so eine Karte oder irgendwie an den Betreiber. Nee, andere, ich glaube, Gas oder so, da kommen, glaube ich, immer noch Leute. Das weiß ich nicht, ich habe kein Gas.
Okay.
Ich glaube, da kommen Leute vorbei. Und naja, wie auch immer.
Also, ich wollte noch zu diesem Workshop sagen, es gab halt für... ja, die ganzen Teilnehmer im Vorfeld die Möglichkeit, sich für einen Workshop anzumelden von meistens irgendwelchen Firmen, die dann halt irgendwelche Inhalte vermitteln oder Sachen, die für sie halt relevant sind, also schon fachliche Inhalte Richtung Cloud Computing zum Beispiel oder Projektmanagement, was sie da so einsetzen und dann so eine Scrum-Einführung geben oder sowas. Und ich habe mir halt ganz bewusst diesen einen Workshop rausgesucht, wo halt nichts von Enterprise-Gedöns drin stand oder SAP oder firmeninternes Framework oder halt solche krass kommerzialisierten Sachen. Und dann saß ich da in diesem Workshop, der Mensch davon hat sich vorgestellt und sein zweiter Satz war halt so sinngemäß: So, ihr wisst alle, was SAP ist, oder? Und ich saß so da: No! Ja, bin ein riesen SAP-Fan.
Ja.
Okay.
Alle unsere. Ja, das war jetzt ein ausgedehnter News-Überblick über die Informatiktage.
Ja, aber wir sind noch nicht fertig mit unserem News-Überblick, oder?
Also, nee, aber ich würde sagen, wir machen kurz Pause.
Und machen wir kurz Pause, ja. Wir reden schon eine halbe Stunde. Das war jetzt.
Bis gleich. We'll be right back.
Es gibt Freibier!
Ja. So, willkommen zurück zu Death Radio. Wir haben keine Ahnung, wo die Musik gerade herkam.
Überhaupt keine. Wir haben gesucht, aber finden es nicht.
Weil mein Player hier lief zwar, aber der hat irgendwann aufgehört und die Musik ging einfach weiter.
Whatever. Es hängt halt auch nichts anderes dran am Radio hier.
Testen wir das mal, ob da immer noch was läuft. Ja, da ist aber noch Musik. Was passiert, wenn ich jetzt den Stecker rausziehe? Dann ist aus. Das kommt also von meinem Laptop.
Ja,
interessant.
Diese Technologie, die macht einfach, was sie will. Unglaublich.
Was sie will. Ich starte mal meinen Computer neu, weil das macht mir ein bisschen Sorgen, dass hier einfach Musik läuft, während die Software eigentlich aus ist. Und solange machen wir weiter mit dem News. Und zwar am Freitagabend, beziehungsweise am Freitag, Abend kann man nicht so genau sagen. Mhm. Auf jeden Fall hat der ICTF stattgefunden. Der ICTF, der International Capture the Flag Contest, ausgetragen von der University of Santa Barbara in Kalifornien. Und beim ICTF geht es darum zu hacken. Eigentlich. Also es sind universitäre Teams, also es dürfen nur akademische Teams teilnehmen von Universitäten. Muss ein Prof dahinter stehen oder zumindest ein Mitarbeiter eines Instituts. Nee, doch, ich glaube ein Prof sogar. Und Capture the Flag, ja, das ist so, wir haben schon Sendungen drüber gemacht. Wir haben, glaube ich, sogar eigene Sendungen über die bisherigen Capture the Flag Contests gemacht. Da geht es darum, ursprünglich ging es darum, dass man Teams hat und die Teams haben IT-Systeme, Rechnersysteme, müssen sich selber verteidigen vor Angriffen und die anderen angreifen und da sogenannte Flags klauen. Flags sind typischerweise so irgendwie so Zufallszahlen von einer bestimmten Länge, damit man eben nachweisen kann, dass man so einen Flag hat. Genau, und beim ICTF hat sich das aber ganz oft geändert in den letzten Jahren, wie das Spielprinzip ist. Die haben sich da jedes Jahr was Neues ausgedacht und das ist immer ziemlich spannend. Und dieses Jahr bei uns, also nach unserer Zeit, ging das 16 Uhr bis Mitternacht, wobei wir da eine Stunde Verspätung hatten, bis es angefangen hat, wegen technischer Probleme. Ging dann von...
Von den Veranstaltern?
Genau, da gibt's eigentlich immer irgendwas.
Das war, glaube ich, letztes Jahr auch schon
so. Es ist immer so. Es gab, glaube ich, noch kein ICTF, bei dem es keine Verspätung gab. Mhm. Naja, genau, es ging, das Thema dieses Jahr war, du bist ein Land und hast kritische Infrastruktur, Stromversorgung, Wasserversorgung, Flughäfen, ein Zugsystem und so weiter und so fort. Das Thema war also so ein bisschen Industrial Control Networks. Also du konntest diese ganzen Infrastruktur steuern übers Internet. Und gehostet wurde das aber diesmal alles von den Veranstaltern. Das war auch eine Neuigkeit. Bisher war das immer so, du hast ein Image bekommen und musstest das bei dir auf deinen Servern deployen und musstest dann diese Dienste selber hosten. Jetzt wurde das aber von den Veranstaltern gehostet und du hast einen Root-Zugriff auf diese Server bekommen. Genau, und was du dann gemacht hast, du musstest Exploits in diesen, oder ja, Schwachstellen in diesen Diensten finden, die bei dir nach Möglichkeit fixen und dann konntest du das aber auch exploiten und diese Exploits an so eine Firma verkaufen sozusagen. Das gab dann Siegpunkte und die hat dann die anderen Teams mit diesen Exploits angegriffen. Du durftest nicht direkt andere Teams angreifen, ist verboten gewesen dieses Mal. Beim letzten Mal ging das, beim vorletzten Mal ging es wieder nicht. Es ändert sich immer wieder mal. Genau, und die Organisatoren haben dann die anderen Teams mit deinen Exploits angegriffen.
Es hört sich ziemlich strange an, dass dieses Mal alles von den Organisatoren gehostet wurde. Hattet ihr dann irgendwie ein Image von dem, was die gehostet haben? Oder musstet ihr das erst alles hier per SCP rüberkopieren?
Genau, das war das Interessante dran. Wir wussten vorher nicht, wie das Zeug aussieht. Wir haben zum Zeitpunkt 0, also zum Startzeitpunkt des Wettbewerbs, haben wir das Passwort für den SSH-Key bekommen. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt hatten wir Zugriff auf diesen Server. Und davor wussten wir nichts davon. Ja, was das dann war, wir hatten Root-Zugriff und einen Benutzerzugriff. Gut, sobald du Root-Zugriff hast, kannst du ja alles anlegen. Mhm. Was drauf war, waren diese ganzen Dienste als User angelegt und das waren alles Python-Skripte. Na, nicht ganz alles, fast alles. Die meisten davon waren Python-Skripte. Zu manchen hattest du den Quelltext, andere waren nur kompilierte Python-Dateien und der Quelltext war entfernt worden. Ein paar Executables gab es, ein oder zwei. Mhm. Genau, die dann bloß im Binärcode da waren. Ja, waren Linuxe. Ja, und dann ging es darum rauszufinden, erstmal zu verstehen, was machen diese Dienste überhaupt. Das war eigentlich so das Schwierigste, weil das doch schon interessant geschrieben war. Ich habe zum Beispiel an einem gearbeitet, das irgendwie Pestizide kontrolliert von irgendwie so Agraranbauzeugs. Und das zu lesen war furchtbar, weil das war irgendwie so ein Modbus-Protokoll angepasst.
Was ist Modbus?
Es ist so ein Busprodukt, ist so ein Bus, der in Industrial Control Networks vorkommt, in Autos auch. Und eigentlich ganz einfache Sache. Das war irgendwie so angepasst, dass sie RC4 Stromschiffe verwendet, die ja nicht schlecht ist. Und dann aber diese Implementierung zu lesen, die war halt so obfuscated, sodass irgendwie Variablen waren nur einstellig und mehrfach belegt und ganz viel mit Scopes gearbeitet. Das war furchtbar zu lesen. Genau, man muss das Zeug erstmal verstehen und dann stehen, was es tut. Schauen, wie man jetzt an diese Flags kommt von anderen Teams, Exploits dafür schreiben. Ja, wir haben einiges hinbekommen. Wir sind zwar am Ende nur im Mittelfeld gelandet, also es gab um die 100 Teams. Ich glaube, zum Schluss waren 98 übrig. 99 hatten angefangen. Ja, irgendwie ist eins rausgeflogen in der Zeit. Keine Ahnung, was da passiert ist. Vielleicht war es auch nur Fehler in der Anzeige, wie auch immer. Ja, wir waren so in der Mitte, um die 50 rum, glaube ich. Ich glaube, Platz 51. Bin mir nicht sicher, ob wir ganz zum Schluss immer noch diesen Platz hatten. War aber auf jeden Fall sehr interessant. Also wir haben ein paar Sachen gefunden. Nicht so wie letztes Jahr, da haben wir nicht viel geschafft. Also wir waren letztes Jahr, da waren wir, oder vor 2 Jahren war das, der war verspätet. Der hätte eigentlich schon im Dezember stattfinden sollen, der ICTF. Er hat jetzt ein paar Monate Verspätung gehabt. Und der ICTF davor, da gab es noch ein anderes Konzept. Da hatte man Side-Challenges, um Geld zu verdienen. Das waren einfach so Aufgaben, so Spiele, so Knobelsachen, Rätsel, wie auch immer, alles Mögliche. Damit hat man Geld verdient und dann gab es so Hauptaufgaben, mit denen konnte man dieses Geld waschen und in Siegpunkte umwandeln. Und wir hatten Geld wie Heu, wir waren, glaube ich, das reichste Team, aber wir haben es nicht geschafft, Siegpunkte zu kriegen, weil wir einfach diese Hauptchallenges nicht hinbekommen haben.
Ja, und da war ich auch dabei, das war
furchtbar. Diesmal gab es nur die Hauptchallenge.
Okay.
War aber besser zu machen als beim letzten Mal. Gut, andererseits, es haben diesmal mehr Leute dran gearbeitet, also vielleicht lag es auch daran. Vielleicht auch Glück, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir einiges hinbekommen. Ja, war ganz lustig. Ziemlich Python-lastig diesmal. Sehr, sehr, sehr Python-lastig. Also eigentlich war fast alles in Python.
Was war dann das Erste, was ihr gemacht habt, als ihr Zugriff hattet?
Die alle anderen Benutzer-Zugriffs-Accounts zu löschen.
Okay.
Ich weiß nicht, ob sie das hätten machen dürfen, oder, aber gut, wir hatten keine Regeln. Ja, es hat dann ganz gut weiter funktioniert. Also wir haben erstmal alle SSH-Keys gelöscht, die da sonst als autorisiert drin eingetragen waren, außer unseren. Dann haben wir uns einen neuen angelegt und unseren dann auch wieder gelöscht. Damit einfach niemand die Möglichkeit hat, da sonst reinzupfuschen. Das war das Erste, ja. Und dann haben sich die Leute auf die Services gestürzt. Und dann war das ziemlich unkoordiniert. Es haben sich dann immer so Grüppchen zusammengetan. Wir waren so, wie viele Leute waren wir? Lass mich mal kurz zählen in Gedanken. Ich glaube 5 auf der Seite, 10, ja, deutlich mehr als 10, 10, 12, 15, sowas um den Dreh rum. Okay. War lustig, ja, wir hatten wieder eine eigene Infrastruktur aufgebaut, aber die war praktisch nicht notwendig. Wir hatten VPN in das Spielenetzwerk, wir hatten, das wurde dann auch noch ins Internet geroutet bei uns, damit wir nicht zweiten Rechner fürs Internet gebraucht haben, um Sachen zu googeln. Genau.
Okay.
Und es haben sich dann immer so Grüppchen zusammengetan, die an irgendwas Speziellem gerade gearbeitet haben. Also am Anfang hat sich einfach jeder auf irgendwas gestürzt und dann hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, so ja, ich mach gerade das und dann ruft man halt mal so ein bisschen rum, weil man sich aufregt, wie auch immer, dann kommt jemand vorbei, der helfen kann, oder dann kam man auf Ideen, das war ganz cool.
Wie habt ihr euch koordiniert? Hattet ihr ein Whiteboard oder digital?
Ja, wir haben ein Whiteboard, mehrere Beamer, wobei das diesmal recht rudimentär war. Das war die letzten Male, war das alles immer noch ein bisschen koordinierter. Also was wir eigentlich immer haben, ich kann mal so ein bisschen erzählen. Auf jeden Fall das Whiteboard ist sehr wichtig. Da stehen vor allem die ganzen IPs drauf, die man braucht, beziehungsweise Links. Benutzernamen und Passwörter, falls man sowas braucht, die für das Team gelten. Genau, das ist sehr praktisch. Beim Beamer natürlich, einen großen Beamer mit Informationen, die wir halt gerade gebraucht hatten. Meistens war das der IRC-Chat vom ICTF. Der ist sehr praktisch, weil da kriegt man mal mit, wenn irgendwelche...
Da sind dann alle Teams drin.
Da kann reinkommen, wer will. Insbesondere ist da halt auch die Organisation mit drin. Und ja, es waren immer so zwischen 200 und 400 Leuten in dem Chat. Also ordentlich was los. Da kriegst du auf jeden Fall... Was man auch machen konnte, war, diese Exploits, die man geschrieben hat, die mussten in einer bestimmten Art und Weise eine Python-Klasse implementieren. Und wenn man das gemacht hat und es eingereicht hat, dann hat das ein paar Minuten gedauert und dann hast du Bescheid bekommen, ob es funktioniert hat oder nicht. Aber mehr Info halt nicht. Und wir hatten einen, der hat einfach nie funktioniert, nie. Und dann man konnte halt in dem Chat halt auch fragen, ja, hallo liebe Admins, gib mir mal Info zu Exploit-Nummer sowieso. Und dann haben die einem den Traceback gegeben und da haben wir dann ziemlich schnell unser Problem gesehen. Also für sowas hat man den Chat benutzt. Ja, und dann hatten wir noch 2 weitere Beamer mit Informationen über den Wettbewerb. Also Scoreboard wurde da angezeigt. Und dann gab es noch so ein Dashboard für jedes Team, das angezeigt hat, ja, wie man gerade so steht. Also welche unserer Services laufen gerade, beziehungsweise welche funktionieren irgendwie nicht mehr aus irgendwelchen Gründen. Man sollte diese Services am Laufen halten, weil je weniger gelaufen sind, desto weniger Punkte hat man bekommen. Also man hat dann die Prozent der laufenden Services über die gesamte Zeitdauer gemittelt, wurde mit den Punkten aufmultipliziert. Das heißt, wenn mehr Services die ganze Zeit liefen, hat man am Ende mehr Siegpunkte gehabt. Genau, Punkte gewonnen hat man entweder dadurch, dass man erfolgreich andere Angriffe erkannt hat von anderen Teams. Also man festgestellt hat, oh, wir wurden da angegriffen und das angezeigt hat bei der Teamleitung, bei der Spielleitung. Dann hat man dafür Verteidigungspunkte bekommen. Und wenn Exploits, die man eingeschickt hat, wenn die es geschafft haben, Flags zu extrahieren, dann hat man dafür Angriffspunkte bekommen. Mhm. Genau. Und ja, wie gesagt, wir waren jetzt im Mittelfeld, aber ich war auf jeden Fall mal deshalb zufrieden, weil wir einfach ein paar Sachen geschafft haben. Beim letzten Mal waren wir auch irgendwie so im Mittelfeld, aber da ging halt fast gar nichts an Siegpunkten. Das war dann ein bisschen enttäuschend. Und diesmal war das deutlich besser.
Wie sahen die Top 10 aus? So von den Gewinnern? Waren da deutsche Teams drin oder nur Amis?
Ich weiß es gar nicht. Ich schau mal kurz, ob das online ist. Jetzt ist hier natürlich alles wieder zu, was ich vorhin offen hatte. Genau, ich warte kurz, bis mein Browser hier lädt. Und dann können wir uns das gleich anschauen, ob da zufällig was online ist. Bin mir nicht sicher.
Ja, also beim letzten Mal war es so, dass die Sieger dann zur DEFCON gefahren sind, nach Amerika, zu dieser großen Konferenz für ja, Sicherheit in IT-Systemen. Und die Bedingung dafür war aber, dass sie einen Bericht schreiben mussten, wie sie es geschafft haben zu gewinnen. Und der war dann letztendlich auch online. War tierisch interessant. Die haben beim letzten ICTF dann auch so Sachen gemacht wie zu analysieren, wann es am geschicktesten ist anzugreifen und dann dafür einen probabilistischen Algorithmus implementiert, der ihre Angriffszeitpunkte bestimmt hat.
Ja, genau, da gab es ja irgendwie so, ja, das ist total abgefahren. Also das ist wieder was, da denke ich mir jedes Mal beim ICTF, mein Gott, sind wir schlecht. Weil da gibt es halt wirklich so unglaublich gute Leute.
Aber das war auch das einzige Team, das es gemacht hat. Und das war, ich glaube, aus Österreich oder aus der Schweiz waren das welche. Und es war auch noch irgendeine mathematische Fakultät oder irgendwas. Also es hat einfach gepasst. Und ich denke, es hängt auch davon ab, wie viele Leute mitmachen. Also zum Teil hat es da ja Teams, wo irgendwie 30, 40 Leute dann mitmachen. Ist natürlich was anderes. Insbesondere hat es halt auch Teams, Matu, die ständig mitmachen bei solchen Contests.
Ja, klar. Ja. Und der ICTF ist halt noch die Besonderheit, dass es halt studentische Teams sind.
Ja.
Die nicht-studentischen Teams, da gibt es wirklich welche, die das wirklich exzessiv betreiben, wo man dann gar keine Chancen mehr hat.
Und es gibt halt auch einige Ami-Teams, die von der DARPA gesponsert werden, etc. Da kann man sich dann auch vorstellen, dass die möglicherweise vielleicht nicht alleine da sitzen in ihrem Raum mit zwei Studenten.
Ja, ist ein bisschen schade, die Website vom ICTF funktioniert. Das Einzige, was nicht geht, ist das Scoreboard. Mhm. Das heißt, wir können uns die Ergebnisse gerade nicht anschauen. Ja. Gibt es noch irgendwas?
Wir können ja raten, wie die Top 10 sind. Nee, können wir nicht.
Es gab schon, also man hat schon Teams wieder erkannt.
Okay. Ja, von den Amis sind, glaube ich, so zwei, drei, die eben von der DARPA gesponsert werden, immer dabei. Mhm. Und so, ich meine auch, dass immer zwei, drei deutsche
Teams. Ja, es gibt so gute deutsche Teams, waren. Ja. Ich bin mir sicher, dass da wieder sowas aussah. Aber wie gesagt, wir können jetzt leider nicht nachschauen. Ich habe auch während des Wettkampfs nicht drauf geachtet. Mhm. Ja. Und danach, gut, wir waren dann um zwei fertig, dann wollten wir auch irgendwie abbauen und nach Hause, da haben wir uns dann auch nicht so sehr um die Ergebnisse gekümmert. Ich denke, diese Woche wird noch ein Treffen vom Ulmer Team stattfinden, wo wir das nochmal nachbesprechen.
Wie ist die Website, falls sich da Leute jetzt dafür interessieren?
ICTF2013.net.
Und für die Ulm Security Sparrows, das Team aus Ulm, das teilgenommen hat?
Ich glaube, die uss.informatik.uni-ulm.de. Also USS für Ulm Security Sparrows. Genau, und dann .informatik.uni-ulm.de. Ja. Cool. cooler Wettbewerb. Ich freue mich schon auf den nächsten. Bin gespannt, wann der ist. Ob der dieses Jahr sogar nochmal einer kommt. Ob sie es wieder im Dezember machen. Oder ob das jetzt dauerhaft auf März verlegt wird. Schauen wir mal. Ja, ich fand es jetzt ganz praktisch, weil jetzt hat man halt keine Vorlesungen und so. Andererseits hat man wieder Prüfungen. Ja, schwer zu sagen, da hatten Leute hatten direkt vor dem ICTF noch IT-Security-Prüfungen in der Vorlesung. Sicherheit in IT-Systemen, die sind dann direkt aus der Prüfung zum ICTF gekommen. Ja, mei. Okay, jetzt ist mein Rechner ja wieder oben. Jetzt können wir mal gucken, ob das mit der Musik wieder funktioniert. Ich muss noch gucken, ob ich den USB-Stick wieder zum Mounten bringe. Oh je. Ah doch, da ist er. Was wir vorher gehört hatten, war Musik von Try It, falls es die war, die gespielt hat. Also da, wie gesagt, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ich meine aber schon. Und da davor hatten wir Musik von Fall Walk Run, und zwar hieß die Off the Ground. Und jetzt muss ich hier nochmal kurz schauen, dass ich meinen USB-Stick gemountet kriege. Weil ich habe heute Morgen nach Musik gesucht, die wir spielen können. Ich habe mir gedacht, wir könnten mal wieder so ein bisschen Amanda Palmer spielen. Amanda Palmer hat einiges, was sie gemacht hatte, unter Creative Commons Lizenz veröffentlicht gehabt. Allerdings nicht alles. Und ihre Website ist aber komplett neu. Alte Links funktionieren auch nicht mehr. Das ist ja, immer
so furchtbar. Was ist immer. Das ist auch ein totaler, also von so einem populären Künstler ist es einfach ein Fail von der Entwicklungsagentur.
Ja, genau.
Ich meine, das ist jetzt auch nicht so der Aufwand, da irgendwie die HTAccess-Datei anzupassen oder sonst irgendwie Verlinkungen aufrecht zu erhalten. Mein HTTP sieht für sowas ja lauter Statuscodes vor. Hier die komplette 3xx-Gruppe ist ja Weiterleitung. Ja finde ich einen schweren Fail.
Naja, jedenfalls stand auch nicht mehr dran, was für eine Lizenz die Dinger haben. Dachte ich zumindest. Weil ich wusste, dass manche Alben CC, also Creative Commons lizenziert sind und andere nicht. Und dann fand ich jetzt doof, weil ich jetzt nicht mehr rausfinden konnte, welche das waren. Aber ich habe dann letztendlich einen Hinweis auf der Website entdeckt, der am Mann, auf dem Amanda Palmer schreibt, dass sie gerne alle Musik oder alles, was sie macht, so frei wie möglich macht. Und dass sie alle ihre Musik unter Creative Commons Non-Commercial Share Alike und Attribution postet. Sprich, wenn ich denke, ich habe das jetzt richtig verstanden, dass jetzt im Moment alles unter Creative Commons ist. Und deshalb spielen wir jetzt mein Lieblingslied von Amanda Palmer, nämlich Vegemite, The Black Death. Falls es funktioniert.
This is a brand new song that I wrote really, really recently, like less than a couple of weeks ago, while I was in Melbourne. And I hope you enjoy it. You tell me that you love me when I'm lying by your side. You tell me that I am the only one who understands your troubled mind, that I am blind to any evil you could do, and that I love you more than any other girl could ever do. You love the things that I love. You love art and you love books, and you love love as much as I do, and you love my dirty looks, and you love me right now. So how can you love Vegemite? It tastes like sadness. It tastes like batteries. It tastes like asses. I cannot hold a man so close who spreads this cancer on his toast. It is the Vegemite.
my darling, or it's me. You have to make a fucking choice. I cannot sit with you at breakfast. The very smell of it obliterates my senses. And if that weren't bad enough, you also eat the shit for lunch, which means we can't spend any time together. What kind of relationship is that? The choice is yours. My heart is in your hands. Please wash your hands. You just ate Vegemite for lunch, you selfish bastard. Sorry. I had this really awful experience when I was 6 years old, and our British next door neighbor, Christopher Gill, he was babysitting us, and he made me eat an entire spoonful of Marmite, which is just like Vegemite pretty much, except it's even grosser. But he told me, he made me eat it by telling me that it was chocolate fudge. And so I swallowed the whole thing, and then I had to go to the bathroom and throw up, and it really traumatized me, and I'm sorry I got so emotional. I love you. And no matter what you eat, I'll always love you completely. I might just always leave the room at mealtimes, or refuse to kiss or touch you for a week. If you insist on putting that foul death paste in your mouth, you're in my heart. But put yourself inside my shoes, I have to know. It shouldn't be too hard to choose. I know it's tearing you apart, but it's the way it has to be. It is the Vegemite, my darling. It is the Vegemite, my darling. Put down the Vegemite, you fucker.
Vegemite-Song von Amanda Palmer. Ja, also spiegelt ziemlich gut meine Meinung über Vegemite wieder. Weiß nicht, Leute mögen das. Wenn ihr es nicht kennt, probiert's.
Gibt's das in Deutschland überhaupt?
Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Kennst du es?
Ja, ich habe es aber nur in England und Schottland gefunden. Ich glaube, das ist auch nur so ein britisches, schottisches Ding.
Ja.
Ich finde es auch voll widerlich.
Ah, gut, das ist auch nicht schön.
Es schmeckt so wie, ich weiß nicht, Salzstängel, so ein bisschen, aber...
Flüssig.
Flüssig, ja.
Aber ich mag Salzstängel. Ich weiß
es nicht. Es ist so übelst, naja, salzig.
Ist egal, also man kann es mögen, ich habe nichts dagegen, wenn Leute es mögen, ich mag es nicht. Das ist schon okay. Deshalb mache ich das Lied. Ich habe die Sendung heute Geschichten über Whitespace genannt.
Deswegen
wir haben jetzt schon eine Stunde News gemacht, aber...
Und deswegen werden wir jetzt ab sofort nichts mehr sagen, nur noch Whitespace. Nur noch Whitespace.
Ja, das ist interessant. Nämlich hier auf der Wikipedia-Seite die Begriffsunterscheidung zu Whitespace ist hier nämlich auch Whitespace in der Funktechnik sind Funkfrequenzen, welche dem Rundfunk zugewiesen sind, aber lokal nicht genutzt werden. Also hören wir jetzt auf zu reden. Und nutzen den. Nee, machen wir nicht. Whitespace sind noch mehr Sachen. Whitespace in der Typografie ist es einfach Raum, der weiß ist. Also wenn man irgendwie jetzt so eine Seite, die irgendwie bedruckt ist mit irgendwas, mal weiter weghält, sodass man nicht mehr lesen kann und erkennen kann, was drauf ist, dann sieht man irgendwie so zum Teil weiße Flächen, graue Flächen, wo Text ist, bunte Flächen, wo Bild ist, irgendwie sowas.
Ja, der Weißraum.
Und der Weißraum, Whitespace, der Teil, der eben weiß ist und ja, der kann eben unterschiedlich ästhetisch angeordnet sein.
Ja, bei schlechten Schrift, Absatzoptimierung, also wenn das Kerning schlecht gewählt ist, dann sieht es ziemlich hässlich aus. Also wenn alte Microsoft Word-Versionen machen sowas zum Beispiel, dass sie immer nur auf eine Zeile optimieren und dann versuchen die Wörter im Blocksatz so anzuordnen, dass es halt möglichst ästhetisch aussieht, was bei denen aber nicht funktioniert. Deswegen sieht es immer übelst hässlich aus, während LaTeX zum Beispiel einen kompletten Paragraphen immer optimiert.
Ja, auf beziehungsweise sogar über hin. Seiten.
Ja.
Ja, genau. Und dann gibt es noch Whitespace in der Informatik, nämlich als die Whitespace-Zeichen, also Zeichen, die keine druckbaren Zeichen sind. Kann man das so sagen? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich Zeichen, die Leerräume darstellen. Leerzeichen wäre so ein typisches Beispiel. Tabulatoren. Mhm. Es gibt ja auch verschiedene Arten von Leerzeichen. Also es gibt breite, dünne Leerzeichen. Ja. Was gibt's noch? Zeilenumbrüche.
Ja.
Ja, und andere Steuerzeichen. Die Zeichen, die eben jetzt nicht so druckbar sind, sondern irgendwie weiß sind, wenn man also nichts darstellen soll. Genau. Und aber das Whitespace, über das ich sprechen möchte, ist die Programmiersprache Whitespace. Gibt es nämlich auch als Programmiersprache. Und Whitespace ist eine esoterische Programmiersprache. Und vielleicht sollten wir uns vielleicht kurz nochmal anschauen, was sind esoterische Programmiersprachen? Wozu sind die überhaupt da? Und ja, esoterische Programmiersprachen sind immer sowas bisschen Komisches. Ein gutes Beispiel ist, glaube ich, Brainfuck. Oder das berühmteste Beispiel ist wahrscheinlich Brainfuck. Brainfuck wird hier beschrieben als minimale...
Mir ist gerade eingefallen, wo die Musik herkam vorher.
Wo kam die Musik her?
Wir haben den Jingle auf Soundcloud abgespielt.
Ach so.
Über meine Profilseite. Und ich nehme an, der hat dann dort irgendwie... wahrscheinlich andere Lieder, die ich irgendwie geliked hatte oder so, abgespielt.
Ach so, weiter abgespielt.
Weiter abgespielt. Und deswegen kam dann nämlich dann dieser andere Remix.
Aha. Wieso hat es dann nicht mit der Musik gestört, die wir sonst gehört? Vielleicht habe ich Alsa und kann nur ein Gerät oder ein Programm gleichzeitig auf die Soundkarte zugreifen.
Jetzt schließt sich der ganze Kreis.
Oh mein Gott, ich dachte schon, ich bin verrückt geworden. Okay, die Musik vorhin war nicht von Tried.
Müssen wir nachschauen.
War trotzdem gute Musik. Oh mein Gott, war das komisch. Zurück zum Thema. Esoterische Programmiersprachen. Brainfuck ist eine esoterische Programmiersprache, die wahrscheinlich, also ich höre immer am meisten von der, also am ehesten von der, wenn man von esoterischen Programmiersprachen redet. Und Brainfuck, hier in der Beschreibung steht auch schon, ist für den ernsthaften Einsatz umständlich und ineffizient, aber gut geeignet, um Grundlagen der Computertechnik zu erlernen. Und da sieht man schon so ein bisschen, wohin esoterische Programmiersprachen gehen. Die wollen nämlich irgendwelche Konzepte aufzeigen. Entweder irgendwelche Konzepte der Programmierung, und bei Brainfuck ist es diese Zeigersache. Also da gibt's, Brainfuck besitzt nur 8 Befehle. Und zwar sind es die Befehle Spitze Klammer zu, Spitze Klammer auf, plus, minus, Punkt, Komma, eckige Klammer auf, eckige Klammer zu. Das war's. Ist also furchtbar zu lesen, aber was diese Befehle bedeuten, sind zum Beispiel Zeiger inkrementieren, Zeiger dekrementieren, Zellen inkrementieren, dekrementieren, Sprünge, also es sind so diese Sachen mit Zeigern umzugehen, ja, um dieses Konzept der Zeiger zu verdeutlichen. Und es ist eine Turing-vollständige Sprache.
Das heißt, man kann prinzipiell alles damit schreiben.
Genau. Genau. Es sieht furchtbar aus. Also hier so ein Hello World ist hier, ich kann mal vorlesen, wie das Hello World aussieht. Plus, 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 eckige Klammer auf, spitze Klammer zu, plus, 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 plus und so weiter. So geht's da weiter. Also es ist nicht lesbar, es ist furchtbar zu schreiben. Aber es zeigt irgendwie solche Konzepte. Dann gibt es ganz andere Konzepte. Was ich extrem mag, ist Java 2K. Kennst du das?
Es klingelt, aber ich kann es gerade nicht einordnen.
Java 2K ist eine wahrscheinlichkeitstheoretische Sprache. Und da wird jeder Befehl...
Ah, genau, das war das.
...nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ausgeführt. Ja, und die sieht auch ein bisschen komisch aus. Die hier, das Hello World, besteht aus Zahlen und Slashes, Backslashes und Sternchen. Also ein bisschen komisch. Man kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass irgendwas passiert, aber man kann nie mit absoluter Wahrscheinlichkeit irgendwas sagen.
Nice. Also das ist für jeden Befehl dieser Sprache ein P von 0,2 oder
genau, irgendwie sowas. Also jeder Befehl dieser Sprache wird nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ausgeführt und damit wird eben so ein Hello World auch nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ausgegeben. Bei irgendeiner anderen Wahrscheinlichkeit passiert irgendwas. Super, super Programmiersprache, finde ich. Ja, andere Beispiele. Die Programmiersprache Org gefällt mir auch noch. OOK, Ausrufezeichen. Ist ähnlich wie Brainfuck. Ist jetzt mehr so als Witz gedacht. Ist noch kleiner, ist noch minimalistischer als Brainfuck. Brainfuck hat ja diese 8 Befehle. Org hat genau 3, nämlich Org Ausrufezeichen, Org Punkt, Org Fragezeichen. Und ja, die Designkriterien der Sprache sind, dass die Programmiersprache schreib- und lesbar sein sollte für Orang-Utans. Die Syntax sollte einfach sein, leicht zu merken, und das Wort Monkey darf nicht vorkommen. Und drittens, Bananen sind gut. Das sind die Designkriterien der Sprache. Ja, das ist jetzt mehr so, ja, als Witz, aber da sieht man eben, es gibt halt, ja, das sowas sind esoterische Programmiersprachen, die machen halt irgendwas Interessantes. Irgendein Witz, irgendein bestimmtes Konzept, wie auch immer. Ja, und so ist auch Whitespace. So ist auch Whitespace. Bevor wir allerdings zu Whitespace selber kommen, würde ich nochmal Musik spielen. Ich habe so schöne Musik von Amanda Palmer. Da spielen wir doch gleich nochmal was ab. Jetzt, wo wir auch wissen, wie wir die Musik abspielen. Und zwar nehmen wir da die Ukulele Anthem von Amanda Palmer. Bis gleich.
String Fender bass guitar and couldn't sing, and everybody hated him except the ones who loved him. A ukulele has 4 strings, but Sid did not play ukulele. He did smack and probably killed his girlfriend Nancy Spungen. If only Sid had had a ukulele, maybe he would have been happy, maybe he would not have suffered such a sad end. He maybe would have not done all that heroin, instead he maybe would have sat around just singing nice songs to his girlfriend. So play your favorite cover song, especially if the words are wrong, 'cause even if your grades are bad, it doesn't mean you're failing. Do your homework with a fork and eat your Fruit Loops in the dark, and bring your Etch-a-Sketch to work and play your ukulele. Ukulele small and fearful, ukulele brave and peaceful. You can play the ukulele too, it is painfully simple. Play your ukulele badly, play your ukulele loudly. An axe and gave her mother 40 wax, then gave her father 41, and left a tragic puzzle. If only they had given her an instrument, those Puritans had lost the plot completely. See what happens when you muzzle a person's creativity, and do not let them sing or scream. And nowadays it's worse, 'cause kids have automatic handguns. It takes about an hour to teach someone to play the ukulele, about the same to teach someone to build a standard pipe bomb. You do the math, so play your favorite cover song, especially if the words are wrong, 'cause even if your grades are bad, it doesn't mean you're failing. Do your homework with a fork and eat your Fruit Loops in the dark, and bring your flask of Jack to work and play your ukulele. Ukulele thing of wonder, ukulele wand of thunder, you can play the ukulele too in London. London and down under play Joan Jett and play Jacques Brel and Eminem and Neutral Milk Hotel. The children crush the hatred, play your ukulele naked. If anybody tries to steal your ukulele, let them take it. Imagine there's no music, imagine there are no songs, imagine that John Lennon wasn't shot in front of his apartment. Now imagine if John Lennon had composed Imagine for the ukulele, maybe people would have truly got the message. You may think my approach is simple-minded and naive, like if you want to change the world, then why not quit and feed the hungry? But people for millennia have needed music to survive, and that is why I promised John that I will not feel guilty. So play your favorite Beatles song and make the subway fall in love. They're only 1995, that isn't lots of money. Play until the sun comes up and play until your fingers suffer. Play LCD sound system songs on your ukulele. Quit the bitching on your blog and stop pretending art is hard. Just limit yourself to 3 chords and do not practice daily. You'll minimize some stranger sadness with a piece of wood and plastic. Holy fuck, it's so fantastic playing ukulele. Eat your homework with a fork and do your Fruit Loops in the dark and bring your Etch-a-Sketch to work, your flask of Jack, your vibrator, your fear of heights, your Nikon lens, your mom and dad, your disco stick, your soundtrack to Karate Kid, your Ginsu knives, your rosary, your new Rebecca Black CD, your favorite room, your Bowie knife, your stuffed giraffe, your new glass eye, your sousaphone, your breakfast tea, your Nick Drake tapes, your giving tree, your ice cream truck, your missing wife, your will to live, your urge to cry. Remember, we're all gonna die. So play your ukulele.
Da sind wir wieder bei der Fredio. Im Studio sind Michi, der sitzt hier neben mir.
Hallo.
Und ich bin Matu. Und im Moment wollen wir uns ein bisschen über Whitespace unterhalten. Whitespace ist eine esoterische Programmiersprache, wie zum Beispiel Brainfuck und Org und Java 2K auch. Und jetzt kommen wir mal dazu, warum Whitespace entwickelt wurde. Eigentlich ziemlich cool. Whitespace, in der Beschreibung auf der Webseite zu Whitespace steht nämlich, dass die Erschaffer es ungerecht fanden, dass Whitespace so wenig Bedeutung zugesagt wird beim Programmieren. Ja, sie finden es ungerecht, dass die meisten Programmiersprachen Whitespace einfach ignorieren. Ist ja nicht ganz richtig. Python zum Beispiel, da ist ganz wichtig, wie viel Whitespace drin ist, sonst funktioniert das Programm nicht. Aber ja, es hat nur mit den Einrückungen zu tun. Jetzt nicht direkt damit, also hat sonst irgendwie, hat nicht selber irgendwelche anderen Auswirkungen. Ja. Und die Programmiersprache Whitespace besteht tatsächlich nur aus Whitespace, nämlich aus Leerzeichen, Tabs und Zeilenumbrüchen. Das sind die drei Zeichen, aus denen die Syntax der Sprache besteht. Alle anderen Zeichen, die man eingeben kann, werden ignoriert. Also alle anderen Zeichen, die irgendwie in der Datei stehen, werden einfach ignoriert. Das heißt, jede Datei, die irgendwo diese Zeichen, diese Leerzeichen, Zeilenumbrüche, Tabs irgendwie drin hat, können als Whitespace-Programm ausgeführt werden.
Also es bietet sich auch für, weiß nicht, Steganographie, so das Verstecken von Informationen in irgendwelchen anderen Dokumenten total an, oder?
Genau, das steht auch hier. So, was sind die Vorteile von Whitespace? Da schlagen sie auch vor, es ist besonders praktisch für Spione. Wenn du dein Programm verstecken willst, dann lösch einfach, druck's aus, lösch die Originaldatei. Dann hast du ein leeres Stück Papier.
Niemand weiß, Gott, das ist bescheuert.
Niemand weiß, dass es eigentlich ein Programm ist, ein gültiges Whitespace-Programm. Nee, aber es ist tatsächlich interessant. Du kannst zum Beispiel ein C-Programm schreiben mit Whitespace-Programm zwischen den Zeilen, ohne also dass du es beim bloßen Auge gar nicht erkennst, dass da noch ein Whitespace-Programm mit drin ist in diesem C-Programm. Text. Oder nehmen wir was Interpretiertes, weil dann kann man beides interpretieren. Python wird schwierig, weil Python auch Whitespace braucht.
Aber JavaScript zum Beispiel.
Ja. Genau, das finde ich doch interessant. Das finde ich immer interessant, wenn man eine Sache als mehrere ausführen kann.
Du könntest auch eine Website veröffentlichen.
Ja. Und da ein Programm rein. Mhm. Oder ein Blogartikel. Muss nicht mal eine ganze Website, das reicht. Oder Zeitungsartikel, ja, da wird es schon wieder schwierig mit. Aber irgendwie alles, was irgendwie digital vorhanden ist. Mhm. Dann kann man den kompletten Text kann man einfach in den Whitespace-Interpreter reinhauen. Der ignoriert ja alles, was nicht Whitespace ist. So kann man auch ganz gut Kommentare schreiben. Und führt das dann aus. Ist interessant. Ja, ich hab auch schon ein paar Sachen geschrieben, um mit Whitespace besser umgehen zu können. Zum Beispiel was das in lesbare Form umwandelt, weil es halt doch schwer lesbar und schreibbar.
Also da ist dann anstatt dem Whitespace der Befehl steht dann da, oder?
Genau, ich habe das auf Befehle aufgeteilt. Wir schauen uns gleich mal an, wie die Befehle so aussehen von Whitespace. Aber vorher noch ein bisschen zu der zu den Design-Sachen von Whitespace. Habe ich vergessen, was ich dazu sagen wollte. Schade, macht nichts. Entwickelt wurde Whitespace von zwei Leuten, nämlich Edwin Brady und Chris Morris. Und ja, hier steht: No doubt Andrew Stribblehill isn't entirely blameless either. So. Also diese zwei bis drei Leute damit zu tun. Es gibt mehrere Interpreter, beziehungsweise es gibt, glaube ich, sogar einen Compiler. Der verbreitetste ist der Haskell-Interpreter von Edwin Brady himself, also derjenige, der da auch eben sich das mit ausgedacht hat. Sie schreiben von sich, ja, sie haben zu viel getrunken und waren zu lange wach, als sie das gemacht haben. Genau, aber es gibt eben einen in Haskell implementierten Interpreter, der ganz gut funktioniert auf Linux. Ja. Allerdings, ja, nur auf Linux. Also ich habe es bisher noch nicht auf anderen Systemen zum Laufen gebracht.
Aber wenn er in Haskell geschrieben wurde, da gibt es doch hier mit Hux etc. Ja. doch Laufzeitumgebungen für alle großen Betriebssysteme.
Ja, auf jeden Fall. Es ist allerdings irgendwie, ist es gedacht, zu kompiliert zu werden, dieser Interpreter. Mhm. Also man kann ja Haskell kompilieren in ausführbaren Code. Und irgendwie blicke ich da in der Projektstruktur nicht so ganz durch. Ich habe mich auch noch nicht sehr lange damit beschäftigt. Mhm. Ich wollte mich lieber mit Whitespace selber beschäftigen als mit dem Interpreter. Genau, Whitespace lässt sich sehr schnell lernen. Also ich habe einen Tag gebraucht, nicht mal, um das zu erlernen. Das ist wirklich einfach eigentlich. Und zwar, es ist eine einfache Stack-basierte Assembler-Sprache eigentlich. Ja. Es gibt fünf Gruppen von Befehlen. Eine manipuliert den Stack. Ja, also man hat einen Stack-Speicher zur Verfügung, auf den kann man Daten legen und Daten herunternehmen. Mehr kann man mit dem Ding nicht machen.
Also so wie bei den alten Taschenrechnern, wo du nicht eingeben hast 5 plus 3, sondern 5, 3 und dann erst das Plus.
Genau, solche Sachen. Genau, so ähnlich funktioniert Whitespace. So genau, so macht es das. Also ich kann zum Beispiel eine 5 auf den Stack legen, eine 3 auf den Stack legen und dann sagen, führe mir den Befehl Addition aus und dann nimmt er die letzten beiden Werte vom Stack und addiert die und legt das Ergebnis wieder auf den Stack. Ja, genau so funktioniert das. Also wir haben eben als erste Gruppe diese Stack-Manipulation. Da kann man Zahlen auf den Stack pushen und eben auch poppen, also wiederholen. Man kann die obersten Stack-Sachen verdoppeln, man kann Items auf dem Stack tauschen, man kann Items vom Stack löschen, wie auch immer. Dann hat man arithmetische Operationen, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und Modulo-Rechnung. Das sind alle arithmetischen Operationen, die man hat. Das Tolle ist, Zahlen in Whitespace können so lang sein, wie sie wollen. Also solange man Speicher hat, funktionieren Zahlen. Es gibt keine Zahlentypen, es gibt auch keine Beschränkungen. Also es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie eine 32-Bit-Zahl hast oder so, sondern das ist einfach, solange du Speicher hast, kannst du rechnen. Das ist cool. Das geht auch ziemlich gut. Dadurch, dass Haskell da drunter ist, funktioniert das ziemlich zuverlässig. Und auch recht schnell. Also es ist nicht langsam, dieses Teil. Ja, dann gibt es noch Heap Access, also man hat auch noch einen Heap-Speicher. Man kann eben an bestimmte Adressen in einem Speicher schreiben. Und adressiert wird es einfach null aufsteigend. Also man gibt einfach man pusht eine Zahl auf den Stack, man pusht einen Wert auf den Stack und dann wird diese Zahl, die man gepusht hat, wird dann als Adresse in diesem Heap interpretiert und sagt dann, ja, ich möchte was im Heap speichern, dann wird es darauf an dieser Stelle gespeichert und genauso funktioniert das Holen auch wieder. Genau, und dann gibt es noch Flow Control. Man kann Positionen im Programm markieren mit dem sogenannten Label-Befehl und mit einem Call- oder Jump-Befehl kann man dann an diese Labels springen. Calls, da gibt es dann eben noch einen Return dazu, dann kann man wieder zurückspringen, von wo der Call aufgerufen wurde. Bei Jump wird einfach nur direkt dahin gesprungen, kann man nicht mehr wieder zurückspringen. Und genau, so solche Befehle gibt es dann noch. Und dann gibt es noch Ausgabebefehle. Man kann etwas als Zahl ausgeben lassen. Also sagen, das oberste Item auf dem Stack soll als Zahl ausgegeben werden. Man kann sagen, das oberste Item auf dem Stack soll als Character ausgegeben werden. Das wird dann als ASCII interpretiert. Oder das gleiche mit dem Einlesen. Man kann sagen, lies eine Zahl ein oder lies einen Character ein. Und damit kann man schon ziemlich viel machen. Also Hello World, gar kein Problem. Oder dieses typische Testprogramm, Zahlen einlesen, bis eine 42 kommt und dann aufhören. Und diese wieder ausgeben, sowas kann man da ganz gut, sowas habe ich damit schon implementiert.
Wie sieht dann ein Hello World aus?
Ein Hello World? Ja, es ist relativ einfach eigentlich. Also man kann sich das unterschiedlich kompliziert machen. Die einfachste Möglichkeit wäre wahrscheinlich einfach die ASCII-Zahlen, die ASCII-Codes für die Sachen nacheinander auf den Stack zu pushen. Rückwärts.
Wie legst du die ASCII-Codes ab, wenn du keine Zahlen schreiben darfst? Also du darfst ja nicht sagen 60 oder so.
Richtig. Das hätte ich vielleicht noch erwähnen sollen. Also es gibt Befehle, die kriegen Parameter oder einen Parameter. Es gibt entweder genau einen Parameter oder keinen Parameter. Und wenn der Befehl einen Parameter hat, dann gibst du den Parameter an und zwar sind es Binärzahlen. Und ein Leerzeichen ist, glaube ich, eine Nullentab, eine 1 und ein Zeilenumbruch beendet diese Folge. Mhm. Ja, so legst du also Zahlen drauf. Das heißt, du schreibst Binärzahlen, Leerzeichen 0, Tab 1 oder umgekehrt. Stand es irgendwo, hier steht das doch. Annotated, put the 1. Und das, genau, Tab ist eine 1. Ja, Leerzeichen ist eine 0. Zeilenumbruch beendet diesen Parameter. Das heißt, wir wollen irgendwie ASCII-Code für A pushen, dann schreiben wir einen ASCII-Code binär hin mit diesen Leerzeichen und Tabs nach dem Push-Befehl und beenden es mit einem Zeilenumbruch. Das machen wir für alle ASCII-Zeichen von Hello World in umgekehrter Reihenfolge und dann rufen wir so oft den Befehl für auf dem Bildschirm ausgeben auf, wie viele Buchstaben wir haben und dann haben wir Hello World auf dem Bildschirm ausgegeben. Genau, ziemlich einfache Sache, also ja, könntest du wahrscheinlich jetzt losschreiben mit dieser, gibt es diese eine Website dazu, wenn man Whitespace sucht, das ist, ich habe das auch verlinkt auf unserer Sendungswebsite www.defradio.de, da gibt es wie immer zur Sendung eine kleine Webseite, ist übrigens auch die Playlist drauf, und da ist der Link zu der Whitespace-Seite und das Tutorial, das ist so, ja, das ist sehr übersichtlich, 3-4 Seiten, wenn man sich es ausdruckt, vermutlich. Und da ist alles, was man über Whitespace wissen muss. Genau, und anhand von, ja, genau, was wollte ich noch irgendwas erzählen zu Whitespace? Ich glaube, wir hören uns noch mal ein bisschen Musik an.
Mhm, ist gut.
Und dann haben wir immer noch ein bisschen was zu erzählen zu Whitespace. Und
was hören wir uns denn an?
Zur Abwechslung mal. Nee, machen wir nochmal Amanda Palmer, beziehungsweise gesungen nicht von Amanda Palmer, sondern von Neil Gaiman, nämlich The Problem with the Saints, aber gespielt von Amanda Palmer.
Alright.
Und leider funktioniert das irgendwie nicht. Was ist da passiert? Da muss ich mal kurz schauen, was da passiert ist. Ich glaube, da versucht wieder irgendwas zusätzlich auf mein Audio-Device zuzugreifen. Aber das Problem sollte jetzt behoben sein.
I wish the Joan of Arc wouldn't hang around the park, pronouncing that she won't get burned again. Her arm is very shiny and her message is divine, but I wish she'd take a day off now and then. She said it clears your head when you come back from the dead with your sword as sharp as anything that cuts. And to prove it, she bisected three young tourists from Utrecht, which rapidly displayed a lot of guts. She says we need to raise a brand new army, and the flag of France so proudly she unfurled. And the people that she hated will be neatly bifurcated, and the British will no longer rule the world. Says it was a mistake to let them burn her at the stake, and she learned a lesson back there in the flames. So she's going to kill the queen, and then she'll rescue old Orleans. And it's really hard to hang around with saints. I think I ought to tell her that the English left in failure, and they don't go back to France except on holes. But I saw her vivisect a man who wanted to correct her, and the playground soon resembled Grand Guignol. Says we need to raise a brand new army, and she marched us round until we couldn't stand. She says the nation she abhors will soon be writhing on the floor, and the British will no longer rule her land. For the Dauphin, who will come across the ocean and knows that God agrees with her complaints. So I'm hoping she'll ignore my English accent in her war, cause it's really hard to hang around with saints. She says we need to raise a brand new army, and the flag of France so proudly she unfurled. And the people that she hated will be neatly bifurcated, and the British will no longer rule. The British will no longer rule. The British will no longer rule the world.
Be a
Und da sind wir wieder zurück mit Def Radio auf Radio Free FM. Zur Abwechslung mal wieder nicht Amanda Palmer, sondern von Four Walk Run, der Song Runaway.
Hört sich voll gut an.
Wurde mir heute auf Jamendo vorgeschlagen.
Na, ist doch schön. Immer wieder schön, wenn freie Musik sich gut anhört.
Ja. Genau, wir waren stehen geblieben bei Whitespace, der Programmiersprache. Und jetzt ist mir gerade entfallen, wo ich weitermachen wollte. Frag mal was. fail. Okay, nochmal zusammenfassend. Whitespace ist eine esoterische Programmiersprache. Mhm. Whitespace ist interpretiert und besteht aus den drei Zeichen, Leerzeichen, Tab und Zeilenumbruch. Es sind allerdings nicht direkt die Befehle, sondern es gibt einige Befehle. Zum Beispiel der Befehl für die Addition wären drei Leerzeichen. Nee, stimmt gar nicht. Tab und dann drei Leerzeichen. Der erste Tab und das erste Leerzeichen sagen, dass jetzt eine arithmetische Operation kommt. Das ist praktisch so zweistufig eingeteilt. Also man sagt erst, was für eine Art von Befehl kommt und dann nochmal, was für ein Befehl kommt. Das sind deshalb gemacht, damit es einfach ein bisschen aufgeräumt ist. Finde ich eigentlich ziemlich schlau. Also Tab, Leerzeichen heißt, es kommt eine arithmetische Operation und dann kommen nochmal zwei Zeichen. Leerzeichen heißt, dass diese arithmetische Operation jetzt eine Addition ist. Und was es macht, es nimmt die ersten beiden oder die obersten beiden Elemente vom Stack, addiert diese und legt das Ergebnis wieder auf den Stack.
Okay.
Was soll das jetzt tun?
Jetzt hast du einen quasi Parser geschrieben, der das Ganze in besser lesbare Befehlsätze umwandelt, oder?
Genau, darüber wollten wir sprechen. Richtig. Jetzt weiß ich noch nicht mehr, wie mein GitHub-Account hieß. Doch, da ist der richtige github.com/matu. Da gibt es es gibt den WASM, also den Whitespace Assembler und den WH-DisAssem, den Whitespace DisAssembler und die WH-Lib, also eine Library für Whitespace. Und ja, was man da machen kann, es ist halt doch ein bisschen schwierig, Whitespace zu schreiben. Es sind halt nun mal Leerzeichen, Tabs und Zeilenumbrüche. Das ist ein bisschen schwierig zu erkennen. Es gibt aber Syntax-Highlighting. Also Vim hat es zum Beispiel eingebaut schon. Vim kann das, also wenn man sagt, vor allem, also zumindest der G-Vim, der Vim kann es auch, aber irgendwie weiß ich nicht genau, wie man es da einschaltet, aber beim G-Vim geht's. Da kann man einfach im Menü auswählen, dass es Whitespace sein soll. Und da macht der Leerzeichen rot, Tabs grün und Zeilenumbrüche sind halt Zeilenumbrüche. Dann kann man es ganz gut erkennen, wenn man dann noch die Tab-Breite auf 1 stellt, dann sind die auch so gleich breit wie die Leerzeichen, dann weiß man auch, wie viele das sind. Genau, dann kann man das ganz gut lesen, wenn man direkt Whitespace schreiben möchte. Wenn man das nicht will oder kann, dann kann man auch zum Beispiel meine in Java implementierten Assembler nehmen. Ich wollte den eigentlich in Python schreiben, aber irgendwie hatte ich da Probleme. Mit auf jeden Fall. Was der macht, man kann diese ganzen Sachen als direkt hinschreiben. Also die Befehle, so wie sie auf der Website stehen. Wen das interessiert, wie das funktioniert, schaut einfach einmal kurz in den Java-Quellcode rein. Da wird es, glaube ich, am besten klar. Also man schreibt dann einfach dieses add, sub und so weiter, die Befehle einfach hin und das übersetzt es in gültigen Whitespace. Umgekehrt geht's auch. Es gibt den WH-DisAssem, der bekommt ein Whitespace-Programm und zeigt einem Befehl, Dingens an. Wie heißt's? Die Mnemonics dazu, also wie es aussieht. Ich kam auf Whitespace dadurch, dass in irgendeiner Übung zu einer Vorlesung hat man mit diesem Sphere Online Judge abgegeben. Den kennst du bestimmt auch, Michi, oder?
Spoy, ja.
Genau, Spoy Sphere Online Judge. Ein Portal, in dem man viele, viele Informatikprobleme vorgesetzt bekommt und dann diese lösen kann. Also praktisch schon so eine Spieleseite. Man muss programmieren, muss Lösungen für Probleme abgeben, Quelltext abgeben und dann wird automatisch überprüft, ob das Programm dieses Problem löst oder nicht. Und man bekommt dann eben Punkte, je nachdem, wie schnell das ist, wie wenig Speicher es braucht.
Ja, das ist ziemlich cool, finde ich.
Ich finde es auch ziemlich cool. Und jedenfalls war für diese Übung keine Programmiersprache verboten. Das heißt, es waren alle aktiviert. Und dachte ich, hey, man kann den Whitespace abgeben, also mache ich das auch. Das war die verrückteste, die ich gefunden habe. Ich glaube, Brainfuck ging auch, aber da hatte ich keine Lust drauf. Also habe ich Whitespace genommen. Ja, hat dann auch funktioniert. Ich habe 2 Aufgaben damit abgegeben. Danach hatte ich keinen Bock mehr, weil es doch ein bisschen anstrengend ist zu schreiben. Und deshalb habe ich angefangen, diese Library zu schreiben. Das Problem ist, man kann das irgendwie, man hat nicht so eine Modularisierung. Also man kann nicht sagen, importiere mir folgendes Library und dann benutze die Funktion, sondern es muss halt alles mit rein drin sein. Das heißt, alle Library-Funktionen muss man sich mit reinkopieren in den Code und das ist dann schon ein bisschen anstrengend. Ja, aber ich habe dann so Sachen geschrieben wie eine Zeile einlesen, ja, solche Dinge. Oder zwei Strings vergleichen. So Sachen, die man halt braucht, die man eigentlich normalerweise überall hat, aber eben bei esoterischen Programmiersprachen nicht unbedingt. Da gibt es noch nicht viel, muss ich sagen. Das ist ein bisschen, also ja, es gibt die Lib. Wer will, kann die forken und weitermachen, wie auch immer. Ist lustig, mal damit ein bisschen zu spielen. Genau, dann habe ich das abgegeben, gerade dieses Testprogramm. Zahlen einlesen und ausgeben, bis die 42 kommt und dann aufhören. Das hat ganz gut, das ist schnell hingeschrieben. Und dann so Sachen wie GGT implementieren, das geht auch super gut eigentlich. So algorithmische Sachen gehen erstaunlich gut durch diese Stack-Sache und das funktioniert echt nicht schlecht. Es gibt auch ein Chaos-Seminar dazu, fällt mir gerade ein. Ich habe mein Chaos-Seminar über Whitespace gehalten. Das kann man mit Sicherheit runterladen. Und zwar auf der Ulmer CCC-Website, ulm.ccc.de. Dann kommt unsere schöne Website, die wir seit Jahren mal überarbeiten wollen. Naja, auf jeden Fall gibt es dann unter Projekte das Chaos-Seminar und unter der Liste aller Vorträge sieht man dann, dass Whitespace im Mai 2012 war. Also noch nicht mal ein Jahr her. Und Mai 2012 kann man dann anklicken und sich den Vortrag runterladen und anhören in allen möglichen Formaten. MP3, Ogwobis, MP4 Video, Octeora Video, alles mögliche. Gibt auch iPod Video. Ja, wer mit dem iPod gerne sich Vorträge anschaut oder anhört. Ja, ich würde sagen, so viel zu Whitespace. Oder gibt es noch irgendwas, was du darüber wissen möchtest? Also, ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu zeigen, ja, sowas programmiermäßig das besser zu sehen. Also, wenn euch das weiter interessiert, schaut euch die Website von Whitespace an oder meinen Vortrag, mein Chaos-Seminar dazu. Fürs Radio ist jetzt, können wir jetzt nicht irgendwie was vorprogrammieren oder so, das ist ein bisschen schwierig. Ja. Aber wir können uns noch ein paar weitere esoterische Programmiersprachen anschauen.
Malbolge gibt's noch.
Was ist das?
Malbolge ist diese Sprache, die aussieht wie random Tastatur rumgehacke. Also es sind einfach nur Sonderzeichen und random Sachen. Gibt ein paar Filme, Serien, wo das ab und zu verwendet wird, wenn irgendwelche Verbrecher irgendwie nach außen kommunizieren wollen und dann so ein random Zeichengewulst auftaucht, wo halt kein Mensch vermutet, dass irgendein Sinn dahinter steckt. Letztendlich ist es aber ein richtiges Programm, das dann irgendwas ausgibt.
Ja, in der 10. Episode der Fernsehserie Elementary.
Genau.
Heißt es, ein Ermittlungshinweis sei in Malbolge verfasst.
Genau.
Ja, wie cool. Was hältst du davon, noch ein bisschen Musik zu hören und uns dann noch ein paar esoterische Programmiersprachen anzuschauen?
Ja, hört sich gut an.
Dann gehen wir jetzt wieder zurück zu Amanda Palmer. Und zwar Amanda Palmer mit Making Whoopi. Moment, ich muss es noch starten hier. Warum was denn? Und zwar ist das vom Album Amanda Palmer Goes Down Under. Bis gleich.
I suppose there is someone you have to come here to see tonight. She's quite talented in my estimation and I'm quite picky. I think you've done an excellent thing in spending your hard-earned cash and coming to this beautiful theater to see her this evening. Ladies and gentlemen, she traverses the globe, spreading beauty and wonder wherever she goes. She is the one, she is the only, Amanda fucking Palmer!
Another pride, another tune, another sunny honeymoon, another season, another reason for making whoopee. A lot of shoes, a lot of rice. The groom is nervous, he answers twice. It's really killing that he's so willing to make a whoopee. Think what a year can bring. He's washing dishes and baby clothes. He's so ambitious, he even sews. But don't forget, folks, that's what you get, folks, for making whoopee. Another year, or maybe less. What's this I hear? Oh, can't you guess? She feels neglected, and he's suspected of making whoopee. Oh, she sits at home most every night. He doesn't phone, he doesn't write. He says he's busy, and she says, is he? He's making whoopee. He doesn't make much money. Judge who thinks he's funny says he'll give six to her. And he says, judge, what if I fail? The judge says, budge, straight into jail. You better keep her, I think it's cheaper than making whoopee.
Hier ist Def Radio auf Radio FreeFM. Und wir haben uns heute ein bisschen über Whitespace unterhalten, beziehungsweise eigentlich haben wir uns die erste Hälfte der Sendung über andere Dinge unterhalten, wie zum Beispiel die Informatiktage und den ICTF, der am Freitag stattgefunden hat, Freitagnacht. Und jetzt sind wir bei esoterischen Programmiersprachen angekommen. Und Michi hat mich gerade noch auf Malbolge aufmerksam gemacht. Diese Programmiersprache wurde 1998 entwickelt und ist wohl offiziell die schlimmstmögliche Programmiersprache der Welt. Da sieht man mal. Ich finde esoterische Programmiersprachen einfach cool. Ich finde es einfach cool, wenn Leute sich irgendwie sowas ausdenken. Und es sieht wirklich furchtbar aus. Sieht wirklich fürchterlich aus, das Hello World zu dieser Programmiersprache. Es gibt noch mehr esoterische Programmiersprachen, die mir ziemlich gut gefallen. Zum Beispiel Beatnik, eine Programmiersprache, deren Wörter für ihre Scrabble-Werte stehen. Ja, also eine Zahl eingibst, dann das Spiel Scrabble, wie viel Punkte das Wort da geben würde, das ist
Zahl. Oh mein Gott, das ist so.
Es gibt total, total coole hier. Brainfuck 2D, Brainfuck auf die Ebene projiziert. Was ist denn das? Aus einem zweidimensionalen Zeichenraum portiert. Dabei wird mit Textzeichen eine Schnur gebildet, deren Richtung den entsprechenden Brainfuck-Befehl angibt, wobei die Länge unbedeutend für die Anzahl der Aufrufe ist. Ein Befehl wird entsprechend der Summe aller Ziffern auf seinen Abschnitt wiederholt. Ich habe keine Ahnung, was sie mir damit sagen wollen. Brainfuck 2D. Andere Sachen wie Chef, Code, der aussieht wie ein Kochrezept. Oder der Studiorechner startet sich neu, sehr schön. Nee, es gibt hier die Shakespeare Programming Language. Der Code, der aussieht wie ein Stück von Shakespeare. Da müsste ich echt mal was drin implementieren. Das hört sich eigentlich ziemlich cool an. Das ist eine imperative esoterische Programmiersprache, welche in C realisiert wurde und gehört wohl zu den am schwersten erlernbaren Programmiersprachen. Okay. Ich schaue gerade, ob es hier irgendwo ein Beispiel gibt. Die erste Zeile ist also ein Titel. Die erste Zeile von dem Programm ist der Titel. Und für das Hello World Programm wäre die erste Zeile zum Beispiel die Infamous Hello World Program. Dann werden die Charaktere des Programms vorgestellt. Hier Romeo, a young man with a remarkable patience. Juliet, a likewise young woman of remarkable grace. Ophelia, a remarkable woman much in dispute with Hamlet. Und Hamlet, the flatterer of Anderson insulting AS. Ja, und dann ist das Programm in Akte unterteilt. Akt 1, Szene 1. Okay, das sieht wirklich kompliziert aus, dieses Hello World. Meine Güte. Ja, finde ich aber eine coole Sache, sowas. Finde ich eine ziemlich coole Sache. Weiteres Beispiel wäre dann zum Beispiel auch Taxi, eine Wegbeschreibung an einen Taxifahrer oder Zombie, die Zombies beschreibt. Wobei ich die Zombiesprache, da hätte ich mir jetzt mehr von erwartet. Das Hello World, das kann ich kurz vorlesen, das ist nicht so lang. Es beginnt mit Hello World is a Zombie. Summon, task, say hello Welt, animate. Ja. Weiß nicht, ist also, da hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr von erwartet.
Das ja, noch ein bisschen Blut und irgendwas aufessen und so.
Genau, das sieht jetzt einfach ein bisschen aus wie ja, Ada oder vielleicht auch Pascal oder sowas. Sieht eigentlich ähnlich aus. Ja, gut. Na, da gibt es einfach große Unterschiede. Meine Lieblingssprachen sind immer noch irgendwie Java 2K, bei der jeder Befehl nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ausgeführt wird. Gut, wir kommen aber langsam zum Ende unserer Sendung.
Jawohl.
Gibt es in nächster Zeit irgendwas, auf das wir noch aufmerksam machen sollten, wollten? Mir fällt jetzt gerade nicht so viel ein. Ja, wenn wir was vergessen haben, schreibt uns
in Twitter. Ist der Easter Egg dieses Jahr wieder?
Ja.
Wo ist der?
Keine Ahnung. Können wir mal suchen.
Was mir gerade eingefallen, Ostern ist ja nächste Woche.
Stimmt, Ostern ist nächste Woche. Warst du da mal?
Nee, bisher noch nicht.
Okay, ich war auch noch nie da. 2013, Paderborn. Jährliche Veranstaltung des Chaos Computer Clubs mit familiärer Atmosphäre für alle diejenigen, die sich dem Chaos Computer Club verbunden fühlen. Genau, und in Paderborn wird es.
Ist mir jetzt gerade eingefallen, ich habe das irgendwie ja, voll nicht mitbekommen.
Ja. Genau, also wen das interessiert, easterhack.de. Easterhack schreibt man, also Easter wie Ostern und H-E-G-G. .de. Alles klar, dann verabschieden wir uns langsam.
Jawohl.
Michi, schön, dass du heute da warst.
Ja, danke schön.
Ich bin Machu und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Mal schauen, was wir dann finden. Vielleicht ein bisschen mehr zum ICTF. Mal gucken, ob wir das Team zusammenkriegen. Ansonsten, mir fallen da noch so ein paar andere Sachen ein, die man machen könnte. Freue ich mich schon auf ein paar coole Sendungen.
Alright.
Bis bald. Wir hören noch ein bisschen Musik. Ach so, jetzt müssen wir hier das Kabel tauschen, gell? Weil jetzt funktioniert das hier. Jetzt müssen wir hier ein bisschen Kabel durch die Gegend reichen, damit wir euch noch ein bisschen Musik vorspielen können. nehme ich auch jetzt zum Schluss noch ein bisschen Amanda Palmer vom Album A is for Accident. Und wir verabschieden uns einfach mit den ersten paar Liedern von diesem Album. Bis bald und tschüss.
Just take it off. So he just sticks it on over the pants. Operated boy, sitting on the shelf, he is just a toy, but I turn him on, and he comes to life, automatic joy, that is why I want a coin. Operated boy, made of plastic and elastic, he is rugged and long-lasting. Destroy, cannot hold a candle to my new boy, and I'll never let him go, and I'll never be alone, and I'll never let him go, and I'll never be alone, 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 go, and I'll never be alone. With my coin, operated coin. Bridge was written to make you feel smitten with my sad picture of girl getting bitter. Will you extract me from my plastic fantasy? I didn't think so, but I'm still convincible.
Experienced with girls. Isn't that the point? That is what I want.